Dunkelheit gibt es genug in unserem Leben. Und Bewährungsproben und Kampfmöglichkeiten auch. Was wären wir als Gemeinde, wenn wir Gottes Wort nicht hätten? Und was wären wir, wenn wir nicht die Verbindung zum Vater haben könnten? Die Verbindung zu unserem Herrn Jesus Christus. Heute wollen wir die Betrachtung zum Epheserbrief abschließen. Wir sind ja von Anfang an durchgegangen, durch alle 6 Kapitel, haben die unterschiedlichsten Themen behandelt. Und heute soll also der Abschluss sein. Es passt gut, das Jahr geht zu Ende und wir sind dann auch mit diesem wunderbaren Brief an die Gemeinde durch. Aber bevor ich zum Bibeltext komme, darf ich Grüße ausrichten von Johannes Schicht. Johannes Schicht ist Ältester in der Gemeinde bei uns und hat mir aufgetragen und hat gesagt, grüß die Gemeinde in Bützow. Und das will ich gerne tun. Also Verbindung von Gemeinde zu Gemeinde. Er selbst ist heute in der Margaretenstraße dran zum Dienst. Wir wollen lesen den Abschnitt aus Epheser 6, die Verse 18 bis 24. Und wem es möglich ist, den bitte ich nochmal aufzustehen. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund auftue, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Damit aber auch ihr meine Umstände wisst, wie es mir geht, wird Tychikus, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, euch alles berichten. Eben deshalb habe ich ihn zu euch gesandt, dass ihr unsere Umstände erfahrt und er eure Herzen tröste. Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater. Und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit all denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, in Unvergänglichkeit. Lieber Herr, hab Dank für dieses Wort, hab Dank für diese Hinweise auf das Gebet. Hab Dank, dass du uns in deinem Wort immer wieder weiterführst im Glauben. Und dass wir auch jetzt diese letzte Betrachtung zum Epheserbrief haben dürfen. Hab Dank, Herr, für dieses klare und wahre Wort, was du uns heute geben willst. Und ich will dich herzlich bitten, lieber Herr, wenn wir heute von der Kraft des Gebets sprechen, dann will ich dir jetzt auch ganz besonders unseren Bruder Rainer Habeck hinlegen. Du weißt um die Not. Du weißt um die Dunkelheit, um die Mauern und die Schmerzen. Und wenn wir heute das Gebet betrachten, wollen wir das vor dich hinlegen mit der herzlichen Bitte, dass du ihm Hilfe bist, dass du in ihm deine Kraft zeigst, dass du in ihn deinen Segen hineinlegst und dass du ihn aufrichtest im Geist und wenn möglich auch im Körper. Und wenn du ihn vollenden willst auf irgendeine Art und Weise, irgendwann, dann wollen wir auch das in deiner guten Hand lassen. Aber wir wollen dich bitten um Hilfe und um deinen Segen für ihn und für seine Frau. Segne sie in dieser schwierigen Situation jetzt ganz besonders. Wir vertrauen auf dich. Und wir bitten dich jetzt auch, Herr, dass du Weisheit und Gnade und Gelingen schenkst zur Verkündigung, dass dein Wort in unsere Herzen fällt. Amen. Amen. Wir nehmen Platz. Ich habe diesen Text überschrieben: Gebet ist Kampf und Waffe zugleich. Gebet ist ja so eine Sache. Und wir alle haben als Christen unsere Erfahrung mit dem Gebet. Wenn wir im Glauben wachsen, als Kinder, als Jugendliche, als junge Leute, im Mittelalter und im Alter, dann lernen wir ja, mit Gebet umzugehen. Und wer den Segen hatte, in einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen, der lernt es schon von Kindheit auf. Und es ist schon so ein Stückchen Geheimnis um das Gebet. Es ist Verbindung zur Ewigkeit. Es ist die Bitte um Hilfe. Es ist die Anbetung Gottes. Es ist das Vertrauen zu unserem Schöpfer. Und es ist Ausdruck unseres Glaubens. Und man sagt, wie dein Gebetsleben, so ist dein Glaube. Wenn du wenig betest oder gar nicht, wirst du wahrscheinlich einen schwachen Glauben haben. Und das lesen wir immer wieder von Leuten, die große Dienste hatten im Reich Gottes, die große Werke betrieben haben und viel Verantwortung hatten. Sie haben immer gesagt, je mehr wir zu tun haben, je mehr Aufgaben, je mehr Verantwortung, umso mehr müssen wir beten. Und je mehr Zeit wir für die Dinge der Organisation brauchen, umso mehr müssen wir vorbereiten und bitten und beten. Gebet und Flehen zu jeder Zeit im Geist. So sagt es uns dieser Vers 18. Gebet, wie Paulus es hier formuliert, ist ein Ringen mit ganzem Einsatz. Nicht nur manchmal, sondern immer. Zu jeder Zeit schreibt uns dieses Wort. Gebet, wie Paulus es eher meint, unterstützt und führt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Gebet lässt das Schwert des Geistes tief einschneiden. Es bewegt Gottes starken Arm zum Sieg. Zum Sieg über Sünde und Verlorenheit. Und wenn wir das Gebet betrachten, dann kommen wir nicht umhin, auf das Gebet unseres Herrn zu achten, was er selbst uns dargestellt hat als Muster. Das Gebet mit einer besonderen Tiefe im Garten Gethsemane. Da lernen wir, wie tief und wie kämpferisch und wie anstrengend Gebet sein kann. Es ist da die Rede von Agonie, vom Todeskampf, in dem Jesus rang und betete. Und Lukas berichtet uns, dass sein Schweiß wurde wie Blutstropfen. Es gibt auch im Alten Testament Vorbilder, die ein solch starkes Gebetsringen und einen solch starken Gebetskampf uns darstellen. Und zwar das Gebet des Jakob, als er zurück will zu seiner Familie und er eine fürchterliche Angst hatte vor seinem Bruder Esau, den er ja betrogen hat, und er am Jabbok dann alleine übrig ist, seine Familie ist schon über den Fluss und seine Tiere und sein ganzes Hab und Gut hat er schon vorgeschickt, er war noch auf der anderen Seite des Flusses und er hatte dann in dieser Nacht einen Gebetskampf mit einem Engel. Ein Ringen, ein Gebetsringen, die ganze Nacht durch. Und 1. Mose 32, Vers 29, da heißt es, sagt der Engel zu Jakob, du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und warst überlegen. Also dieser himmlische Bote stellt dem Jakob ein wunderbares Zeugnis aus für seinen Gebetskampf. Er sagt ihm nämlich, du hast gesiegt. Du warst in den unterschiedlichsten schwierigen Situationen, hast gekämpft dein Leben lang und warst überlegen. Und auch in diesem Gebetskampf in der Nacht war er der Sieger. Und der Engel konnte sich von ihm nur befreien, indem er ihm auf die Hüfte schlug und ihn damit zum Krüppel machte. Von Christus, unserem Herrn, wissen wir nach seinem Ringen im Gethsemane, dass er Sieger war. Er war Sieger über den Tod, über den Teufel, über diese Anfechtung. Und auch von Paulus wissen wir, dass das Evangelium nur kraftvoll durchdringen kann, wenn das Gebet der Heiligen dahinter steht. Er sagt in Vers 19 hier, damit mir Rede verliehen werde, mit Freimütigkeit das Evangelium bekannt zu machen, damit ich rede, wie ich reden soll. Ohne Fürbitte der Gemeinde richtet das Evangelium nur wenig aus. Das wusste selbst so ein vollmächtiger Mann wie Paulus, der große Völkerapostel. Er wusste ganz genau, und er wusste, wie sehr er die Gebete der Geschwister nötig hatte, Paulus. Er hatte die Gebete nötig, und er nennt hier zwei Gründe. Der erste Grund, damit mir Freimütigkeit verliehen werde. Freimütigkeit, ansprechend zu sprechen und mit geistlicher Freude das Evangelium zu vermitteln. Das, denke ich, meint er mit Freimütigkeit. Und ich kann mich auch an Situationen erinnern, wo ich irgendwann mal irgendwo zum Dienst war. Ich hatte mich vorbereitet, aber ich war irgendwie gehemmt. Weiß nicht warum. Es ist nicht immer so, dass man die Freimütigkeit hat, das Evangelium auch weiterzugeben. Und es ist auch nicht immer so, dass man die Freudigkeit hat. Vielleicht fehlt manchmal tatsächlich das unterstützende Gebet der Gemeinde. Aber dann kann es auch wieder so sein, dass Gott doch eine Freude gibt, das Evangelium weiterzugeben. Und vor allen Dingen auch es so weiterzugeben, dass es bei den Menschen ankommt, dass es ins Herz fällt. Dass es nicht so dahingesprochen ist, sondern dass es wirklich in dem Geist Gottes, in der Liebe, der Kraft des Herrn selbst vermittelt werden kann. Das ist ganz wichtig, dass die Freimütigkeit da ist, das Wort so zu geben, wie es ist, denn es besteht ja aus Kraft und dem Segen. Und der zweite Grund, von dem Paulus hier nennt, dass die Botschaft richtig ausgerichtet wird, dass ich richtig rede, wie ich reden soll, so sagt er es. Erfüllt mit der göttlichen Weisheit, erfüllt mit der Kraft und mit der Bitte zur Umkehr und mit der Zusage der Auferbauung für die Geschwister. Die Bitten der Gemeinde sollen nicht nur für ihn selbst gelten, für ihn selbst auch, das hat er ganz klar gesagt, aber er sagt auch für alle Heiligen, für alle Heiligen. Die ganze weltweite Gemeinde, auch und natürlich immer auch besonders die verfolgte Gemeinde, die Gläubigen, die in Krieg und Terror, in Gewaltherrschaft und Unterdrückung, aber auch die, Geschwister in den liberalen und abgefallenen Kirchen und Gemeinden des Westens, alle brauchen das Gebet. Der Leib des Herrn braucht das Gebet der ganzen Gemeinde. Und jeder Einzelne, der sich zum Leib des Herrn dazu zählt, der den Namen Christ trägt, gläubig an Jesus Christus hängt, ist herausgerufen, für alle Heiligen zu beten und zu bitten. Und nicht nachzulassen. Paulus macht das nicht ohne Grund, dass er gerade das Gebet an das Ende der Waffenrüstung Gottes stellt. In seiner Beschreibung fordert er die Gemeinde zum Gebet auf. Es ist, als wollte er sagen, hier mit dem Gebet, das ist eure beste Waffe. Das ist das, was der Herr für euch zum Schluss noch hat. Wenn ihr den Helm des Heils und den Schild des Glaubens und die Zuversicht und die Freude und die Bereitschaft, das alles ist gut. Aber die beste Waffe, die wir haben, ist die unmittelbare und direkte Verbindung zu unserem Herrn. Der unmittelbare, direkte Anschluss an die Kraft Gottes. So wird der Arm Gottes bewegt. Und das Gute beim Gebet ist ja, jeder Gläubige kann diese Waffe gebrauchen. Egal, ob jung oder alt, egal, ob Mann oder Frau, egal, ob bewährt oder noch ganz jung im Glauben. Hier in dem vertrauensvollen Gebet sind die Wurzeln der Kraft der Gemeinde. Und eine Waffe, die man selten gebraucht, wird stumpf und rostig. Deshalb ist es für uns wichtig, diese Gebetswaffe immer wieder im Einsatz zu haben. Immer wieder einzutreten, zunächst für die Familie, dann für die Gemeinde und darüber hinaus für alle Heiligen. Das Gebet für die Familie, für die Gemeinde und für alle Heiligen. Wir haben ein wunderbares Beispiel im Alten Testament in 2. Mose 17, Vers 11. Da steht, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Kurz zur Situation, Israel war im Krieg mit einem seiner Feinde, mit den Amalekitern. Und Mose betete für sein Volk auf einem Berg. Und wenn er betete und seine Hände erhob, so war das damals üblich, dann hatte Israel den Sieg. Aber wenn er müde wurde und die Hände sanken, dann hatte Amalek die Oberhand. Und deswegen ist ein wunderbares Beispiel, wie Mose die Kraft Gottes bewegt hat im Gebet für sein Volk. Israel half in dieser mehr oder minder gut gebraucht. Israel half nicht seine Situation, die guten Waffen, die sie hatten. Israel half auch nicht, dass viele starke Helden in seinen Reihen kämpften. Ja, Israel half nicht mal, dass sie das auserwählte Volk waren. In dieser Situation half Israel nur das Gebet des Mose. Einzig das Gebet eines Mannes und dann noch unterstützt von seinen beiden Glaubensbrüdern, nämlich Aaron und Hur. Mose, Aaron und Hur errangen den Sieg durch intensives, anhaltendes Gebet zu Gott, der den Sieg gab. Das ist für uns ein wunderbares Beispiel und ein sehr gutes Vorbild einer einmütigen und ernsthaften Gebetszelle, die bis zum Sieg durchkämpft. Weil der Kampf, in dem wir stehen, keine Minutensache ist, kann auch das Gebet, das den Sieg erringen will, keine Minutensache sein, sondern es muss anhaltend und ernsthaft sein, bis zum Sieg. So wie Mose den ganzen Tag betete und letztendlich dadurch Israel den Sieg verschaffte. Dennoch gilt auch hier, und das muss ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen, wir haben kein allmächtiges Gebet, sondern wir haben einen allmächtigen Herrn. Wir sind immer die, die im Glauben und Vertrauen bitten. Aber wir haben kein allmächtiges Gebet. Er, der Herr selbst, gibt Antwort und Sieg nach seinem Zeitplan und nach seinem Willen. Er ist der Sieger und er ist auch der Herr des Sieges. Wir sind alle seine Knechte. Und wir sind seine Kinder und die Kinder des Vaters. Und wir sind alle auch unterschiedlich in unserem Wesen, in unserer Veranlagung und auch in unserer geistlichen Reife. Und so dürfen wir auch in der Art und im Wesen unseres persönlichen Gebets ganz unterschiedlich sein. Wichtig im Gebet ist nur echter Glaube, vollständiges Vertrauen in den Herrn, ganze Hingabe an ihn in Liebe und einen treuen Gehorsam als Ausdruck echten Gehorsams, indem wir sein Wort lieben und ehren und achten, seinem Wort gehorsam sind. Und so hört und so erhört er auch zu unserem Besten und auch für das Gebet in Situationen, die wir nicht im Griff haben und die uns ganz schwer sind, gilt Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ein Gebetsleben, das ein Gläubiger führt oder nicht führt, ist immer auch ein Barometer seines Glaubens. Ist immer auch ein Indikator der Liebe zum Herrn. Ein untrügliches Zeichen, inwieweit der Geist Gottes mich leitet und bestimmt. Belastet mich Sünde und Ungehorsam, Unreinheit und Eigenwille, Egoismus und Unbußfertigkeit, dann werde ich eine ganz natürliche Scheu haben, mich dem Vater und dem Herrn zu nahen. Und wir spüren das. Wenn wir in Sünde geraten sind, haben wir keine Lust zum Beten. Da ist alles andere wichtiger. Aber wenn wir das spüren, ihr Lieben, dann wird es höchste Zeit, den Weg zum Kreuz zu gehen und Vergebung zu erbitten und anzunehmen. Und wenn ich das tue, wenn ich zum Kreuz gehe und Vergebung für meine Sünde erbitte und dem Herrn dafür danke, werde ich in genau dem gleichen Augenblick spüren, wie mein Herz frei wird zum Gebet und die Glaubensfreude und die Hoffnung zurückkommt. Sünde hält mich vom Gebet ab. Aber wenn ich die Sünde abgebe, bin ich wieder frei, Christus ins Auge zu schauen. Denn nichts anderes ist Gebet. Dann wird das Herz frei und leicht und Gebet wird wieder zum Bedürfnis. Der Glaube wird erneuert und vertieft und die Liebe zum Herrn und zu den Geschwistern wird wieder erfrischt und belebt. Deswegen ist Buße und Umkehr ein wunderbares Heilmittel für Seele und Geist. Glaubensfreude, Heilsgewissheit und ein lebendiges Gebets- und Dienstleben in der Familie und in der Gemeinde ist die Folge davon. Und weil Paulus das alles auch wusste und kannte, deswegen sagt er, betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten. Das Leben des Gläubigen soll in einer andauernden Gebetshaltung sein. Niemand, auch kein noch so gläubiger Mensch, kann andauernd beten. Das geht gar nicht. Wir können nicht ununterbrochen beten. Aber was wir können ununterbrochen in einer Gebetshaltung leben. Jeden Augenblick bereit zu sein, vor den Herrn zu treten. Danke, Herr, dass du mich in dieser Situation bewahrt hast. Ich habe nicht aufgepasst beim Spurwechsel. Danke, Herr, dass nichts passiert ist. Das dürfen wir in jeder Situation sagen. Ob es beim Autofahren oder beim Spazierengehen oder im Haushalt oder bei der Arbeit ist. Danke, Herr, dass du mir in dieser schwierigen Situation jetzt geholfen hast. Das ist ein Leben in der Gebetshaltung. Das heißt nicht, ich muss die Augen zumachen. Das heißt nicht, ich muss die Hände falten. Ich kann es einfach so in meinem Geist sagen. Herr, hab Dank für deine Hilfe. Bitte steh mir jetzt bei. Das dient einmal dem eigenen Segen. Das dient der Hilfe für alle Geschwister, für alle Heiligen. Und letztendlich dient eine solche Gebetshaltung auch zur Verherrlichung Gottes. Denn wenn ich dieses Vertrauen als Ausdruck meiner Liebe immer wieder zu Gott bringe, freut sich der Vater über mich, freut sich der Herr über meine Haltung. Und er wird auch dann entsprechend handeln. Es geht auch darum, sagt Paulus, wachend zu beten. Dieser Ausdruck wachend beten hat auch seine Bedeutung. Es gibt nämlich auch schlafende Christen, die in alter Gewohnheit ihre Tischgebete sprechen, ihre persönlichen Bitten um ihr eigenes Wohlergehen, um die Wünsche der Familie, der Kinder. Manch einer betet abends im Bett und schläft dann darüber ein, ohne noch bis zum Amen zu kommen. Gebet sozusagen als Einschlaghilfe. Aber was für ein Gegensatz ist das zu dem ringenden Gebet, was der Herr uns in Gethsemane gezeigt hat, was Paulus für alle Gemeinden hatte und wie er im Kerker saß und die Not der Christen ihn so bewegt hat. Und dann gibt es schlafende Christen, die mal soeben vor dem Thron Gottes einschlafen. Auch in den Gebeten ist ein Christ nicht sicher vor den listigen Anläufen Satans. Und darum prüft sich doch bitte jeder selbst. Wie ist mein Gebetsleben? Wie ernsthaft bin ich? Und wie drücke ich meine Liebe zum Herrn aus? Es ist schon eine Sache, sich dessen bewusst zu sein, dass man im Gebet vor die allerhöchste Majestät tritt. Gott, der Schöpfer, ist die allerhöchste denkbare Majestät. Und ein bisschen mehr Ehrfurcht, ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit im Gebet ist immer gut. Und wir sollten uns das auch so sagen. Ist mein Herz nur von meinem Wohlergehen und von dem meiner Lieben und meiner Freunde bestimmt? Oder sollte ich nicht auch wirklich den Blick für die anderen immer wieder haben und sie auch vor Gott bringen? Denn der Herr sagt uns in Matthäus 5, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Salz der Erde und Licht der Welt können wir nur sein, wenn die Kraft Gottes uns bestimmt. Und wenn der Anschluss an die Energie der Ewigkeit tatsächlich da ist. Es geht nur im Gebetskampf, es geht nur mit der Waffenrüstung Gottes. Denn diese Welt, das wissen wir aus dem Wort, ist Herrschaftsbereich des Bösen. Und betet auch für mich, sagt Paulus. Apostel bittet die Gemeinde um Unterstützung im Gebet. Und alle Verkündiger des Wortes dürfen sich dieser Bitte anschließen. Und auch ich persönlich möchte mich dieser Bitte anschließen. Nicht betet die Gemeinde für den Diener am Wort, weil er eine bevorzugte Behandlung verdient hätte, sondern weil er ein armseliges, ohnmächtiges Menschenkind ist, der nichts hat, außer Christus und den Auftrag zum Dienst. Deshalb ist es gut, wenn die Gemeinde mit betendem Herzen und mit betenden Händen die Verkündigung mitträgt und vorbereitet und so den Verkündiger als Werkzeug in Gottes Hand gebräuchlich macht. Sie bereitet sich auch selbst darauf vor, Segen von Gott zu empfangen, so wie auch der Prediger darauf angewiesen ist, zu empfangen, zu verarbeiten und weiterzugeben. Und Lukas 17, Vers 10 sagt der Herr zu seinen Jüngern, so auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch zu tun befohlen ist, sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Ein Verkündiger des Wortes Gottes, der nicht bereit ist, mit ehrlichem Herzen das zu sagen, wir sind unnütze Knechte, der sollte besser schweigen. Die Großen und Wichtigen, die Begabten und die Klugen, zumindest halten sie sich ja manchmal dafür, die kann Gott nicht gebrauchen, denn er teilt seine Ehre mit keinem Menschen. Die Gemeinde ist dem Herrn zu wichtig, als dass er sie von der Weisheit dieser Welt, von den Klugen und von den Selbstverliebten verderben lassen könnte. Die Gemeinde ist dem Herrn zu wichtig, denn er, der Herr, hat sie mit seinem Blut teuer erkauft und erlöst. Und deshalb erbaut der Herr selbst seine Gemeinde mit seinem Wort, mit seiner Weisheit, mit seiner Hilfe durch den Geist Gottes, mit seinem Segen, den er uns schenkt, mit seinem Glauben, den er in unserem Herzen bewirkt und mit seinen Gaben, die auch manchmal äußerlich sichtbar werden. Und dass er dazu, zu diesem Dienst, schwache und unfehlbare, ungeeignete Menschen gebraucht, das ist seine Entscheidung. Gott gebraucht Menschen, die unfähig sind, weil seine Ehre groß sein soll. Und wenn eine Verkündigung segensreich war, dann ist es er allein, der Segen gibt, dann ist es er allein, der Hilfe spendet, dann ist es er allein, der Erbauung schenkt. Damit ich rede, wie ich reden soll, sagt Paulus. In der Verkündigung gibt es eine klare Richtschnur, die Wahrheit des Wortes Gottes, das heißt die ganze Bibel, im Licht des Heiligen Geistes. Sorgt der Heilige Geist auch dafür, dass nicht die Theologien unterschiedlicher Zeitströmungen, er sorgt dafür, dass nicht Weltanschauungen, Philosophien, menschliche Ansichten und Wissenschaften und schon gar nicht die Tagesdiskussion oder sonst irgendetwas eine Predigt bestimmt. Ganz allein Gottes Wort, gegeben und vermittelt durch den Heiligen Geist, gepredigt durch Menschen als Gottes Boten, die reden, wie sie reden müssen. Dadurch wirkt der Herr. Der gläubige Hörer wird geleitet durch seine eigene Wortkenntnis, geleitet durch den Heiligen Geist zu prüfen, zu verstehen und dadurch Segen zu empfangen. Gott wirkt gleichermaßen durch Verkündiger und durch Hörer. Beides wirkt der Herr, dass es zusammenkommt. So fließt Segen und so wird Erbauung geschehen. So wird Heiligung gefördert und so geht es Schritt für Schritt der Vollendung entgegen. Und so bestimmen, sagt Paulus in Vers 23, Friede, Liebe und Glaube die Gemeinde. Wo Frieden in einer Gemeinde herrscht, wird der Glaube gestärkt. Und wachsender Glaube hat ein wunderbares Anhängsel, die Liebe. Wachsender Glaube und Liebe gehen Hand in Hand. Die Liebe in der Gemeinde ist das alles beseelende göttliche Element. Sie wirkt nach innen und sie wirkt nach außen. Sie ist das Erkennungszeichen der Gotteskinder. Daran, sagt Jesus, wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt. Und diese Liebe können wir uns nicht nehmen, die wird ausgegossen in unsere Herzen, so sagt es Römer 5, Vers 5, durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist zieht in ein Herz ein, was sich ihm öffnet. Ein geöffnetes Herz ist Voraussetzung für die Liebe in der Gemeinde. Und so sagt Johannes 15, Vers 9, der Herr Jesus selbst bleibt in meiner Liebe. So werden wir seine wirklichen Jünger. Und so wird der Vater verherrlicht, wenn wir in seiner Liebe bleiben. So wird Gemeinde zum Zeugnis für die sichtbare und die unsichtbare Welt. Denn die unsichtbare Welt schaut zu, was wir hier machen. Die beobachten uns. Und Menschen, die um uns herum leben, beobachten uns auch. Und Menschen, mit denen wir im Alltag zusammen sind, beobachten uns auch. Und mit denen wir zusammen wohnen und leben, die beobachten uns auch. Und deshalb wird die Gemeinde und jeder Einzelne zu einem Zeugnis, wenn er in Gottes Liebe bleibt. Und so werden wir zum Segen für unsere Umwelt, für unsere Gemeinde und letztendlich für die ganze Schöpfung. Es lohnt sich schon, darüber nachzudenken, ob unser Gebet und das, was wir darin entdecken, in etwa dem entspricht. Möge der Herr uns das schenken, dass wir uns seinem Wort stellen und darüber nachdenken. In diesem Sinn wünsche ich uns allen einen wunderschönen vierten Advent, ein Stückchen Freude über dem, was der Herr für uns getan hat und ein Stückchen Umkehr vielleicht, wenn wir heute verstanden haben, mein Gebetsleben muss besser werden. Der Herr kann es uns schenken. Gott segne uns alle. Amen.